Ja, vielen Dank für die Begleitung und das gemeinsame Singen. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr heute Nachmittag hier reinschaut, auch wenn draußen super Sonne ist und euch um das Thema Internet und Krankheit und Gefahren und Risiken kümmert. Vielen Dank für die Vorstellung. Mein Name ist Joachim Stengle. Ich komme zurzeit aus Herrenberg, bin Vertriebsleiter in der Stiftung Christliche Medien, aber habe mich die letzten 12 Jahre ganz engagiert mit dem Thema Internet und damit auch mit den Gefahren und mit den Risiken beschäftigt und freue mich, dass ich heute Nachmittag ein paar Impulse zu diesem Thema weitergeben kann. Wir haben ungefähr eine Stunde Zeit, eigentlich viel zu kurz für so ein dickes, fettes Thema, aber ich möchte es begrenzen auf ein paar wenige Risiken, aber auch mit ein paar bestimmten positiven Seiten beginnen. Zuerst ein bisschen ein Blick in die Statistik, dass man einen Überblick bekommt, wie viele nutzen eigentlich das Internet und wer nutzt das Internet, ein paar positive Seiten und dann ganz konkrete Risiken, wo man wirklich auch sagen kann, ja, das könnte wirklich krank machen, da kann man tatsächlich drunter leiden bis hin zur Krankheit. Und es gibt die Möglichkeit zu Rückfragen, beziehungsweise auch für Gespräche sind Mitarbeiter hier im Raum, die gerne bereit sind, auch hinterher mit euch noch zu reden. Zuerst ein Blick auf die Zahlen. Man kann sagen, online ist Alltag. Das war nicht immer so. Früher, und damit meine ich die Zeit vor 8 bis 10 Jahren, das ist noch nicht wirklich lange her, sind manche im Raum, die kennen die Zeit noch ganz real. Da war das was Besonderes, Internet, Web, Chatten, ICQ und alles, was damit zu tun hat. Weltweit geht man zurzeit von 1 Milliarde Nutzern aus. Ungefähr, so genau zählen kann das niemand mehr. In Deutschland kann man es etwas präziser sagen, mehr als 60% der Deutschen sind online. Wenn ich heute Nachmittag hier eine Umfrage machen wollte unter euch, ich glaube, da hätten wir eine wesentlich höhere Rate als nur 60%, aber es ist eben die gesamtdeutsche Bevölkerung gemeint. Mehr als jeder Zweite nutzt das Internet. Spannend, obwohl wir junge Leute sind, mehr als 20% sind Silversurfer. Silversurfer, so redet man von Menschen im Alter von 55, 60 und älter. Hat was mit der Haarfarbe zu tun. Also so angehende Senioren, mehr als 20%. Menschen, die teilweise das ganze Leben mit Internet und Computer nichts zu tun hatten, im Seniorenalter, dann geht's los. Welt erkunden, bei all den PC kaufen und Volkshochschulkurs und dann wird das Internet genutzt. Aber auf der anderen Seite, es geht bei den Jüngsten los, mit 6 bis 8 Jahren. Also bald die Kleinen erstmal ein bisschen tippen oder lesen können, dann sind sie schon ganz engagiert dabei an Papas PC oder wo auch immer, um da zu spielen. Internet im Alltag, ich glaube, ich brauche euch das gar nicht erzählen. Es durchzieht unser ganzes Leben. Es ist völlig normal geworden. Es fängt morgens beim Frühstück an, wenn auf dem Tisch Nutella steht, was steht drauf? www.nutella.de. Und dann geht es weiter, wo immer man ist, Konzerte, Festivals, Gemeinden, auch Firmen, Verbände, Kirchen, jeder hat seinen Internetauftritt. Es ist Standard. Und daher lohnt es sich, mit diesem Thema zu beschäftigen, weil es uns als Menschen allumfassend bewegt. Wo immer wir gehen, wir werden mit diesem Internet, mit diesem immer noch relativ neuen Medium in Kontakt kommen oder sogar konfrontiert. Tendenz rasant steigend, das haben wir die letzten Jahre auch in meiner Mitarbeit bei Sina erlebt. Am Anfang war das tatsächlich jedes Jahr das Doppelte an Nutzerzahlen. Das hat kein Medium in der Geschichte geschafft, sich so schnell durchzusetzen. Radio hat Jahrzehnte gedauert, Fernsehen so ähnlich und das Internet im Laufe der letzten, 10 bis 12 Jahre eine rasante Steigerung. Positive Möglichkeiten. Wir wollen nicht nur über die Risiken reden, wir wollen nicht nur über die Gefahren, die uns vielleicht krank machen können, sondern wir wollen auch über positive Möglichkeiten reden. Dass das Internet sich so schnell ausgebreitet hat, das hat natürlich Auswirkungen auf uns als Menschen, auf uns als Gesellschaft. Ich möchte ein paar Auswirkungen beschreiben. Zum Beispiel der erste Punkt, Individualisierung. Individualisierung, das heißt, meine Interessen, meine Vorlieben, meine Möglichkeiten, meine Präferenzen werden sehr ernst genommen im Internet. Das heißt, ich kann immer, wenn ich möchte, mich informieren. Ich kann immer, wenn ich möchte, kommunizieren über Länder- und Kontinentsgrenzen hinweg. Ich kann immer, wenn ich möchte, einkaufen. Der Bereich E-Commerce und Online-Shopping, ein ganz wichtiger Bereich, ständig wachsend. Ich bin nicht mehr an die Ladenöffnungszeiten gebunden, sondern ich kaufe ein, wann immer es mir gefällt. Oder Fernarbeit heißt so viel wie verteiltes Arbeiten. Ich bin nicht mehr daran gebunden, dass der Traumarbeitgeber irgendwo in meinem sozialen, regionalen Umfeld ist. Ich kann im Prinzip in Eidlingen wohnen und bei einer Firma in Frankfurt arbeiten. Oder noch weiter irgendwo auf der Welt, vielleicht in Japan oder Tokio. Per Fernarbeit verbunden. Andersherum kann man auch als Arbeitgeber Arbeitgeber seine Mitarbeiter letztlich weltweit suchen. Das hat schon Auswirkungen auf unseren Arbeitsplatzmarkt gehabt und wird es weiterhin haben. Rasante Entwicklungen, das heißt, man muss am Ball bleiben. Das heißt, das, was heute aktuell ist, diese Möglichkeiten, die wir heute haben, sind in einem halben Jahr mindestens Standard, vielleicht sogar schon veraltet. Mal ein halbes Jahr aussteigen und sagen, jetzt kenne ich alles, jetzt habe ich den besten Computer, jetzt habe ich den schnellsten Internetzugang, jetzt weiß ich, wie man an die und die Seite kommt, ich kenne auch alle Marketingmöglichkeiten und die Technik habe ich eh längst durchschaut. Das kann man sich eigentlich nicht erlauben. Ein halbes Jahr später gibt es längst wieder andere Möglichkeiten. Das, was uns bei der EDV schon vorgemacht wird, der Computer, der heute auf den Markt kommt, ist eigentlich gar nicht mehr neu. Den neueren gibt's schon, du kennst ihn nur noch nicht. Und so ähnlich ist es im Internet auch. Ein halbes Jahr ist eine unglaublich lange Zeit. Man sagt so eine Faustregel, ein Jahr im realen Leben ist wie 4 Jahre im Internet. Also es geht viel, viel schneller. Rasante Entwicklungen. Wenn man das mitkriegen möchte, wenn man da am Ball bleiben möchte, dann muss man stets aktuell sein. Positive Möglichkeiten. Nun sind wir nicht nur Menschen, sondern auch Christen. Auswirkungen auf Internet und Gemeinde. Stichwort Rundbriefe und interne Kommunikation. Ihr habt sicherlich irgendwo in eurer Gemeinde oder im Familienkreis oder im Freundeskreis Missionare, die irgendwo im fernen Ausland unterwegs sind, dort Missionsarbeit machen und vielleicht ihren Freundesbrief per Fax übermitteln. Inzwischen gibt es sie längst per Internet mit einem gestochenen, scharfen Vierfarbbild. Vielleicht sogar eine Voice Message noch mit dabei und schon tönt es aus tausenden von Computern auf der ganzen Welt. Grüße aus Gambia, euer Karl-Heinz oder wie auch immer er heißen mag. Rundbriefe aus der Mission, wenn mal dringend Not an Mann ist, wenn Gebetsunterstützung gefragt ist, da ist es enorm gut und einfach inzwischen geworden, schnelle Botschaften in die ganze Welt zu schicken oder Schulungsunterlagen zu transferieren. Andere Religionen, mein zweites Stichwort. Was wir hier in Eitlingen, sage ich mal, oder ihr, wo immer ihr herkommt, ins Internet stellt, ist weltweit abrufbar. Weltweit. Das heißt, es ist in allen Sprachkreisen, allen Kulturkreisen, auch in allen Religionskreisen verfügbar. Von Grönland bis Südafrika und von Alaska bis Neuseeland und von Japan bis Argentinien. Rund um den Globus. Es gibt inzwischen die Bibel. In über 30 Übersetzungen im Internet, bibleserver.com ist so eine Adresse, wo man die Bibel in verschiedenen Übersetzungen abrufen kann. Eine tolle Möglichkeit, Bibel und christliche Botschaft in Länder zu bringen, wo man teilweise nur unter Einsatz seines Lebens einreisen kann. Natürlich ist ein Missionar vor Ort nochmal was anderes, aber um reinen Materialtransfer, um Bibel dorthin zu bringen, ist es enorm erleichtert worden. Und in allermeisten Ländern, China und Nordkorea ausgenommen, ist es möglich, die Bibel abzurufen im Internet, auszudrucken, vielleicht weiterzugeben. Eine Möglichkeit für Christen, Botschaft, Evangelium in andere Länder zu bringen. Diskussionsforen und Chats. Wo man sich unterhält mit Menschen, die man nicht kennt, die man nicht sieht, die man vielleicht auch gar nie persönlich treffen wird, aber man chattet mit ihnen per Tastatur, in einem Webchat oder in ICQ oder in Skype oder wie die ganzen Programme alle heißen. Das ist eine Möglichkeit auch für Christen, sich nicht nur oberflächlich auszutauschen, sondern auch persönlich zu werden. Im Rahmen meiner Missionsarbeit bei Sina habe ich das oft erlebt, dass man innerhalb von wenigen Minuten mit Menschen in Kontakt kommt, ins Gespräch kommt, die man nie treffen würde, die auch was ganz anderes glauben, wenn überhaupt irgendwas Christliches glauben. Und die ihr Herz ausschütten, die ehrlich werden und persönlich werden, sagen, wo der Schuh drückt, wo Probleme sind und Fragen stellen, eine Möglichkeit für uns als Christen da zu sein, präsent zu sein und Antworten zu geben oder auch nur mal zuzuhören. Bis hin zur praktischen Lebensberatung und Seelsorge, auch das gibt es. Nicht nur im 1:1 Gespräch, auch online, in den Chats, in den E-Mail-Kontakten, dass Menschen per E-Mail ihr Herz ausschütten und Rat und Hilfe suchen. Ich kannte das bisher immer nur aus einem Zweiergespräch, aber die Realität zeigt, ja, das gibt's tatsächlich auch online. Es gibt die Möglichkeit, erstmal anonym das Herz auszuschütten und Hilfe zu bekommen. Und es gehört natürlich zur Gemeinde und zur Öffentlichkeitsarbeit dazu, wie das Plakat oder der Handzettel, das kennen wir. Zusammenfassend kann man sagen, man bekommt Kontakte jenseits der Gemeindegrenze. Das heißt, Kontakte über die bisherigen Gemeindegrenzen hinaus, kommt in Kontakt mit Menschen, die wahrscheinlich nie in solche Veranstaltungen wie hier nach Eitlingen kommen würden, die nie in deine Gemeinde kommen würden, die nicht zu Jesus House oder zu Pro Christ kommen, weil die Hemmschwelle immer noch zu hoch ist. Aber die sind im Internet und sind auf der Suche nach Kontakten, nach Unterhaltung, aber auch nach Antworten auf brennende Fragen in ihrem Leben. Und das ist eine Möglichkeit. Das ist eigentlich schon Pflicht für Christen, da zu sein, präsent zu sein, zuzuhören und auch mit Antworten zur Seite zu stehen. Positive Möglichkeiten, die das Internet für uns eröffnet. Nun heißt unser Thema, kann das Internet krank machen? Und immer lockt das Web. Ja, das stimmt. Das Web lockt. Und das sieht man, es lockt immer mehr Menschen. Tendenz ständig steigend. Es gibt auch negative Möglichkeiten. Oder nennen wir es Chancen, nennen wir es Risiken oder nennen wir es Gefahren. Ich habe für heute Nachmittag 6 versteckte oder heimliche Risiken zusammengetragen, die ich euch weitergeben möchte, wo ich sage, hallo, aufpassen. Da ist tatsächlich Potenzial zum Krankwerden drin. Da ist tatsächlich Potenzial zum Süchtigwerden drin. Oder noch verschiedenes andere mehr. Ich möchte diese 6 Risiken kurz mit euch durchgehen. Wir brauchen, um mit dem Internet umzugehen, Medienkompetenz. Warum denn das? Medienkompetenz heißt kompetent mit den Medien umgehen. Warum? Ich kriege das doch alles hin. Ich weiß doch, wo ich einen Computer einschalte. Ich weiß, wo ich die spannendsten Seiten finde. Man muss alles lernen. Ich habe 2 kleine Töchter. Die eine, die lernt gerade den Löffel halten. Die andere hat eben gelernt, richtig zu reden. Und so geht es weiter. Wir lernen alle, ständig, teilweise lebenslang. Und genauso muss man den Umgang mit den Medien lernen. Du sagst vielleicht, na gut, ich habe in der Schule eine Internet-AG oder eine Computer-AG oder Physik-LK, da lernt man das, wie man Internetseiten programmiert, da lernt man, wie man Videos einbindet und da lernt man vielleicht auch, wie man recherchiert. Ja, das stimmt. Aber das ist oftmals nur Wissensvermittlung. Das heißt, dir wird beigebracht, wie man programmiert, dir zeigt man Recherchetools. Aber wie man kompetent mit dem Medium umgeht, das ist nochmal was anderes. Denn nicht alles, was wir im Internet vorgesetzt bekommen, glänzt. Ich formuliere das mal so ein bisschen flapsig. Wir werden beeinflusst durch die Medien. Dass das Radio, dass das Fernsehen, dass die Zeitung uns beeinflusst, dass man nicht alles lernt, nicht alles glauben soll, was im Radio kommt oder im Fernsehen, das haben wir jetzt lang genug gehört und das wissen wir. Da sitzt immer noch einer dabei, der hat es irgendwie beeinflusst. Der hat es durch seine Brille, durch seinen Filter gegeben und da ist irgendwie eine Tendenz drin. Und das, was fürs Radio gilt, das, was fürs Fernsehen oder für die Zeitung gilt, dass man eben nicht alles glauben soll, das gilt genauso fürs Internet. Auch da wird man beeinflusst. Auch da geht es knallhart darum, was wird gerne gelesen? Was wird als dramatisch angesehen? Und das wird gerne gebracht. Die schlimmsten Bilder, die schlimmsten Berichte, das wird gerne gelesen, also wird es gebracht. Und vielleicht noch ein bisschen an der Schraube gedreht oder noch ein bisschen schlimmer formuliert. Beeinflussung durch die Medien. Seriosität von Inhalten. Nicht alles, was wir online finden, ist tatsächlich seriös. Ich komme nachher ganz besonders auf diesen Punkt nochmal zu sprechen. Und nicht zuletzt auch die Verwendung von Zeit und Geld muss man lernen. Der Ticker läuft, unser Zeitticker läuft, auch der Gebührenticker. Wir kommen nachher nochmal drauf zu sprechen. So kommt man an Medienkompetenz. 6 Risiken, 6 Gefahren. Der erste Punkt, Sicherheit. Das Internet ist so sicher wie eine Postkarte. Ich werde oftmals gefragt, ja, wie sicher ist es denn? Diese Transaktionen, die E-Mails, die ich verschicke, die Antwort heißt, der Briefträger kann es auf jeden Fall lesen. Also darf natürlich nicht, aber er könnte. Das heißt, deine und meine privaten E-Mails können durchaus mitgelesen oder gar manipuliert werden. Du wirst jetzt sagen, na gut, da hätte man ja viel zu tun, das stimmt. Aber rein technisch ist es möglich, sich da dazwischen reinzuhacken und die E-Mails mitzulesen. Das heißt für uns, Geheimnisse gehören nicht in E-Mails. Man wird es wahrscheinlich kaum erleben, dass einer seine E-Mails geknackt bekommt. Aber wenn was wirklich geheim sein soll, dann bitte nicht in E-Mails oder entsprechend verschlüsselt. Stichwort Passworte. Manche nehmen tatsächlich immer noch den eigenen Vornamen, den Vornamen des Hundes, falls er Nachnamen hat, den Namen der Freundin oder der Mutter oder des Vaters als Passwort. Tödlich. Ein Passwort muss immer möglichst kompliziert sein, mit Buchstaben, mit Zahlen, damit es niemand knacken kann. Entsprechend verschlüsselt. Achtung und Gefahr auch bei Geldtransaktionen. Es gibt leider immer noch Online-Shops, wo man einkaufen kann, die nicht entsprechend verschlüsselt sind, die nicht entsprechend geschützt sind. Wo man seine Bankverbindung oder die der Eltern, seine Kreditkarte oder die der Eltern eintippt und die tatsächlich unverschlüsselt übertragen wird. Vorsicht bei solchen unseriösen Online-Shops. Auch Phishing ist so ein Thema, wo man E-Mails bekommt von, die sehen ganz offiziell aus, als wären sie von der Volksbank oder von der Sparkasse oder von der Bank, wo immer du dein Konto hast. Und du sollst da alle deine PINs eingeben, damit sie dein Konto überprüfen können. Vorsicht. Das nennt man Phishing. Die wollen deine PINs rausfischen, damit sie sie selber verwenden können und dein Konto plündern können. Vorsicht. In der Regel kriegst du keine E-Mails von deiner Bank, wo deine PINs eingegeben werden müssen. Solche E-Mails kommen nie von der Bank. Seriöse Inhalte von unseriösen trennen. Ich hatte es vorher schon mal kurz angefügt. Jeder kann im Prinzip im Internet seine Inhalte publizieren, seine geistigen Ergüsse von sich geben. Auch bei Christen oder bei sogenannten christlichen Seiten, die man liest und denkt, naja, ganz schön christlich, tolle Inhalte. Und wenn man weiter reinliest, merkt man, da stimmt doch irgendwas nicht, da ist doch irgendwas faul. Ich mache es immer so, ich schaue mir erst gerne mal die Linklisten an. Schau mal, mit wem hat er sich verlinkt? Nach dem Motto, zeig mir, wer ist dein Freund und ich werde es auch erkennen, wer du dann bist. Wenn da auch lauter dubiose Seiten verlinkt sind, dann sollte man nochmal tiefer reinlesen und gucken, ist es wirklich eine gute christliche Seite, die ich meinen Freunden auch mal weiterempfehlen kann? Oder sind da irgendwelche anderen Scharlatane verlinkt, die auch kein Mensch kennt? Vorsicht. Merksatz, nur wer Sicherheitsrisiken kennt, kann sich entsprechend davor schützen. Der zweite Punkt, Machtinstrument. Das Internet als Machtinstrument für jedermann. Warum? Jeder von uns hat dieselben technischen Voraussetzungen. Beispiel, die Weltmarke Coca-Cola ist bekannt bis in den letzten Busch in Afrika. Hat eine Internetseite, die heißt www.coca-cola.com. Und wie heißt deine? www.willimeier.de? Vielleicht ist ja jemand da, der so eine Internetseite hat. Ich will sagen, Coca-Cola als Weltkonzern hat eine Internetadresse und du hast auch eine. Die kostet ein paar Cent im Monat und schon hast du deine Präsenz im weltweiten Netz, weltweit abrufbar. Du könntest dir es nie leisten, einen Fernsehsender zu gründen für mehrere hunderttausend Euro im Jahr. Du könntest es dir nicht leisten, einen Radiosender zu gründen. Da wäre eine Behörde, die das erstmal lizenzieren müsste. Und du könntest dir es auch nicht leisten, eine Zeitschrift zu drucken mit mehreren hunderttausend Auflage. Aber eine Internetadresse für ein paar Cent im Monat, das geht. Die allermeisten von uns werden so eine Internetadresse haben. Und so kann jeder, hat jeder dieselben technischen Voraussetzungen, seine Inhalte zu publizieren. Und nicht nur an Hunderttausende, sondern wirklich weltweit, rund um den Globus. Jeder kann seine geistigen Ergüsse von sich geben. Das ist gut, das ist positiv. Wir als Pfingstjugendtreffen in Eitlingen können unser Programm hier tatsächlich weltweit verfügbar machen, per Livestream. Und da kann man das auf der ganzen Welt abrufen. Tolle Möglichkeit. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Scharlatane, ich sag mal in Anführungsstrichen, Sekten und andere Ideologien, die genauso ihre Plattform haben. Und jeder Einzelne von uns hat eine Plattform, mit der er seine geistigen Erkenntnisse von sich geben kann. Achtung, nicht alles, was wir im Internet finden, ist seriös. Macht durch Information. Ich hatte es vorher gesagt, man wird durchaus manipuliert. Es geht im Internet knallhart um Einschaltquoten. Das heißt, das, was gerne gelesen wird, das wird entsprechend abgedruckt. Und dadurch steigen die Zugriffszahlen. Dadurch kann ich wiederum viel, viel bessere und teure Werbung verkaufen. Wisst ihr, da steckt viel Geld dahinter. Geld machen. Wer kann die teuerste Werbung verkaufen? Da, wo die meisten Zugriffe sind, da kann man die teuerste Werbung verkaufen. Also muss die Seite entsprechend attraktiv sein, die schlimmsten Bilder bringen oder die dramatischsten Berichte. Dann gehen die meisten Leute drauf und dann kann man wieder teure Werbung verkaufen. Macht durch Information und Macht durch Manipulation. Die Zeit, in denen Internetseiten nur um Information weiterzugeben gebraucht wurde, wo ein bisschen Text und ein paar Bilder, schwarzer Text auf grauem Hintergrund, manch einer kennt es vielleicht noch vor ein paar Jahren, die Zeiten sind längst vorbei. Es geht knallhart um Macht. Es geht knallhart um Manipulation. Und es betrifft nicht nur die da oben, die mit den großen Magazinen wie Stern oder Spiegel oder Focus oder Welt.de oder wie sie alle heißen. Es betrifft auch jeden von uns. Jeder von uns hat mit seinem E-Mail-Account einen Verteiler. Ich will es an einem Beispiel deutlich machen. Ende letztes Jahr habe ich eine E-Mail bekommen von irgendjemand, kenne ich nicht. Ich meine, man kriegt ja ständig solche E-Mails. Überschrift Boykott. Dann ging es weiter. Hallo, mich stören die hohen Benzinpreise. Lasst uns boykottieren. Ach, ich merke, manch einer von euch hat die E-Mail vielleicht auch bekommen. Okay, ich lass mich schnell zu Ende erzählen. Mich stören die hohen Benzinpreise. Im Januar tankt keiner bei A wie Aral und so ging das ganze Jahr durch. Februar B wie BP und so weiter. Lasst uns die Mineralölkonzerne in die Knie zwingen. PS, bitte leite diese E-Mail an alle deine Freunde weiter. Okay, was ist geschehen? Mir schreibt irgendein No-Name, der mich nicht kennt, hat noch ungefähr 50 Leute in der Kopiezeile, sollte man eh nicht machen, und schreibt ein interessantes Thema. Okay, Benzinpreise sind zu hoch. Gut, kann ich nachvollziehen, okay. Und jetzt steht er dabei, PS, bitte leite diese E-Mail an alle deine Freunde weiter. Also 50 haben es bekommen, sage ich mal, und die leiten das jetzt nochmal an ihre jeweils 50 Freunde weiter. Merkst du, wie sich das potenziert, wie da so eine Art... ja, so eine Schneeballlawine in Bewegung gesetzt wird. Um es nochmal abzuschließen, ob draußen was passiert ist an den Tankstellen, wenn ich rausschaue, ich vermute, ist eher nichts passiert. Aber für mich war das ein Beispiel, da kommt irgend so einer, der hat ein spannendes Thema, der hat ein paar E-Mail-Adressen sich irgendwoher zusammengeklaut und jetzt schickt er da seine Botschaft in die Welt und sagt, Leute, verteilen. Ich meine, Kettenbriefe gab es schon immer. Aber kein Mensch hätte das Ding ausgedruckt und an seine Freunde geschickt und 55 Cent draufgeklebt per E-Mail. Ein Klick und meine Freunde sind informiert, weil dann habe ich die E-Mail weitergeleitet. Machtinstrument für jeden, Verteiler für jeden. Du hast mit deinem E-Mail-Account ein Machtinstrument in der Hand, weil du Menschen manipulieren kannst, Massen in Bewegung setzen kannst. Benzinpreise hin oder her, es gibt noch ganz andere Themen, Stichwort Terrorismus, wo solche Lawinen in Bewegung kommen können. Auch Stichwort Endzeit. Auch da können solche Lawinen, solche Meinungsmache, solche Manipulationslawinen in Bewegung gesetzt werden. Merksatz, gesundes Vertrauen schadet nicht. Der dritte Punkt, mangelnde Kommunikation. Noch nie war Kommunikation so perfekt wie heute. Der Trend geht zum Zweithandy. Man hat ja auch zwei Ohren. Man ist überall erreichbar für 160 Zeichen. So sind ja die normalen Standard-SMS. Ich kenne eine Frau, die schläft jeden Abend mit dem, also nicht meine Frau, sondern eine Frau, die schläft jeden Abend mit dem Handy in der Hand ein, damit sie keine SMS verpasst. Ständig erreichbar für 160 Zeichen. Aber Kommunikation ist doch mehr als 160 Zeichen. Ich muss immer lachen, wenn ich so durch die Dörfer oder Städte fahre, laufen zwei spazieren. So, ne? Geht mit einem Daumen, glaube ich. Ne? Schreiben die sich gegenseitig SMS oder hat da jeder nochmal einen virtuellen Gesprächspartner? Dass wir uns richtig verstehen, ich finde es klasse, was man mit Handy und mobiler Kommunikation alles machen kann. Ich bin absoluter Handy-Fan, bekennender Handy-Fan. Aber SMS, das ist doch nicht Kommunikation. Das schreibt man, wenn man im Stau steht und mal 10 Minuten später heimkommt zu seiner Tochter. Hallo Tamara. Sie merkt, dass es um sie geht. Okay. Kommunikation für 160 Zeichen. Menschliche Kommunikation, das ist nochmal was anderes. Wo man sich Zeit nimmt füreinander, wo man Gespräch sucht, sich austauscht, sich unterhält, sich in die Augen schaut, ist das ist Kommunikation, aber nicht SMS. Stichwort Einsamkeit durch Internetchats. Einsam durch Internetchats, man hat Kontakte in der ganzen Welt, teilweise sehr persönliche Kontakte. Ich will das gar nicht herunterspielen. Man hat unglaublich persönliche Gespräche in Chats, per ICQ, per Skype. Man hat gute Freunde in der ganzen Welt. Aber was ist, wenn man tatsächlich mal den Computer ausschalten muss? Dann sind vielleicht die Familienmitglieder längst zu Bett gegangen. Die Freunde haben sich zurückgezogen und sagen, ach der chattet ja nur noch. Einsam durch Internetchats. Wer mehr Freunde in der ganzen Welt, also ich sag mal online hat, wer mehr Skype-Freunde hat als reale Freundschaften, da würde ich ein Fragezeichen setzen. Wer bessere Gespräche online hat als im richtigen Leben, da scheint mir die Kommunikationsfähigkeit eingeschränkt zu sein. Kontakte in der ganzen Welt, aber wenig Kontakt zum direkten sozialen Umfeld. Mir ist bei der Vorbereitung auf das Thema heute Nachmittag ein Clip in die Hand gekommen, den möchte ich euch kurz vorspielen.
Did you ever die? Did you ever die? Like you've never died before.
Like you've never died before.
Walking through black darkness.
Walking through black darkness.
Moving forward, nevermore. Speaking dumb and seeing blind.
Speaking dumb and seeing blind.
Cruising lonesome mile for mile.
Cruising lonesome mile for mile. Through.
Wer nur noch in der digitalen Welt lebt, lebt nicht mehr in der richtigen. In welcher Welt lebst du? www.clicksafe.de.
Der pennt beim Abendessen ein. Die Mutter wischt sich gerade noch die Bluse. Aber dann, wenn er vor der Kiste sitzt, dann geht's los. Ah. Wenig Kontakt zum direkten sozialen Umfeld. Der pennt im Fußballtor ein. Das meine ich damit. E-Mail und ICQ in der Kommunikation. Es ist toll, was man per E-Mail alles machen kann. Es ist toll, was man per E-Mail austauschen kann und sich da mit anderen austauschen kann. Es ist toll, per ICQ und per Skype zu chatten. Wenn man mitten in der Nacht sieht, ach, der ist auch noch wach, den ticke ich schnell mal an. Klasse. Positiv. Auf der anderen Seite schränkt es unsere Kommunikation unglaublich ein. So ähnlich wie bei der SMS. Wer nur noch technische, wer nur noch mechanische Kommunikation pflegt und nicht mehr den persönlichen Austausch wie hier in Aidlingen auf dem Pfingstjugendtreffen oder vielleicht in deinem Jugendkreis vor Ort, der erlebt eben sowas, dass er wirklich nur noch auf die Kiste fixiert ist. Merksatz, Kommunikation in alle Welt, aber wenig Kontakt zum direkten sozialen Umfeld. Pass auf deine Kommunikation auf. Pass darauf auf, dass du nicht nur technisch kommunizierst, sondern auch persönlich. Und da ist so ein Pfingstjugendtreffen genial dafür. Zeitlicher Aufwand. Es war noch nie möglich, so schnell an Informationen zu kommen wie heute. Frage eingeben, innerhalb von wenigen Sekunden hat man Millionen von Antworten. Aber Achtung, der Ticker läuft. Und ich meine nicht nur den Gebührenticker, das wird immer harmloser in Zeiten von Flatrates. Ich meine unseren Zeitticker hier, unsere Uhr. Technische Kommunikation macht Spaß. Und immer lockt das Web. Ja natürlich, das lockt uns tatsächlich. Technische Kommunikation macht Spaß. Man möchte ja nur mal schnell seine E-Mails checken. Ist ja erlaubt. Mindestens einmal am Tag. Man geht ja auch einmal am Tag zum Briefkasten. Und dann blinkt's da Gewinnspiel. 2 Wochen Karibik, ja, da schaue ich nur mal schnell vorbei. Und dann heißt Umfrage ausfüllen und Uhr gewinnen. Ich kenne die ganzen Spielchen, die es da alle gibt. Und dann war da einer im Chat, der hat gesagt, er wäre blond. Oh ja, vielleicht ist er wieder da, da schaue ich vorbei. Und so kommt eins aufs andere. Macht ja auch Spaß. Aber unsere Zeit läuft, unser Ticker läuft. Die attraktiven Inhalte locken, aber es lohnt sich, auf die Uhr zu schauen. Da gibt's ganz einfache Hilfsmittel, so die gute alte Eieruhr, wo man einstellen kann. Die hilft bei Jugendlichen, die hilft aber auch bei Erwachsenen. Ich sehe einige Erwachsene unter uns, da trifft es ganz genau auch zu. Die gute alte Eieruhr, wo man sagt, okay, 1 Stunde oder 2 oder 4 oder 5, egal, aber begrenzt dir die Zeit. Es lohnt sich, Hilfsmittel einzusetzen, die an die Zeit erinnern. Damit die Zeit nicht einfach. Ich hatte vorher beim Mittagessen ein Gespräch mit einer Schwester, war ganz witzig. Erzählt sie, ja, ich habe da mal ein Spiel gemacht, aber wie schnell die Zeit vergeht. Ja, die hat recht, natürlich. Man glaubt es kaum und schon ist eine halbe Stunde, eine Stunde oder noch viel mehr Zeit futsch. Und da können sich schon mal die Prioritäten verschieben. Wenn man nur daran denkt, ich sag mal, man kann seine 24 Stunden für Arbeiten und Schule und Studium und Schlafen und Essen und Gemeinde und dann von mir aus eben Internet. Und je nachdem, wenn man da mal 2 oder mehr Stunden im Internet hängt, da können sich schon mal die Prioritäten verschieben. Und wenn es dann nur am Schlaf fehlt, weil doch vieles eben doch am Abend und in der Nacht geschieht. Es lohnt sich, Hilfsmittel einzusetzen, die an die Zeit erinnern. Der nächste Punkt, User-Profile. Der gläserne Mensch auf dem Vormarsch. Was will ich damit sagen? Anonym ist nicht anonym. Man sagt ja oft, ja, das Internet, das ist alles so schön anonym. Ja, das stimmt schon. Man ist im Internet erstmal relativ anonym. Aber wer es drauf anlegt, der kann dich und deinen Computer sehr wohl nachverfolgen, bis bei dir zu Hause. Und alles, was du im Internet machst, das hinterlässt Spuren. Man kann sehr wohl nachvollziehen, mit wem du chattest, welche Internetseiten du anschaust, auch die, die du anschaust, wenn sonst gar niemand mehr zuschaut. Das kann man sehr wohl nachprüfen. Du denkst da, okay, ich habe einen Anonymizer eingeschaltet, da wird das alles immer schön verwischt. Ja, nur teilweise. Das will ich dir aber gar nicht sagen. Ich will dir nur sagen, das Internet ist nicht anonym. Ich will es mal ein paar Beispielen deutlich machen. Stichwort kostenlose E-Mail-Dienste. Vielleicht hast du eine GMX-Adresse oder eine Web.de-Adresse oder eine Hotmail oder wie sie alle heißen. Irgendeine E-Mail-Adresse bei einem kostenlosen E-Mail-Dienst. Das ist toll. Kostet nichts. Alle Vorzüge. Klasse. Du loggst dich ein, um deine E-Mails zu checken. Und dann hast du dein E-Mail-Postfach wieder zu und siehst du, ach, das sind die neuesten Sportergebnisse. Da wird mir auch erzählt, welcher MP3-Player gerade angesagt ist. Da gibt's Kinotipps und hier kann ich Karten kostenlos gewinnen. Und da kommt eins aufs andere. Informatives Portal. Beispiel wirklich nur GMX oder Web.de oder wie sie alle heißen. Du bist aber immer noch eingeloggt mit deinem Namen und deinem Passwort. Rein technisch ist es durchaus möglich, nachzuvollziehen, was du denn sonst noch auf diesem Internetportal machst. Und es wird natürlich mitgeschrieben. Man darf es nicht auswerten, aber es wird mitgeschrieben. Und so merkt man mit der Zeit, naja gut, der Willi Meier, ich sage jetzt einfach mal, der schaut immer die Kino-News. Der guckt immer die aktuellen Fußballergebnisse. Der scheint wohl an Fußball interessiert zu sein. Und der hat schon öfter mal was im Bereich Handy und mobile Kommunikation eingekauft. Dem schicke ich einfach mal eine Werbe-E-Mail von GMX oder Web.de zum Thema günstigste Handyangebote. Ist doch klasse. Da werde ich gut bedient. Krieg noch ein günstigeres Handyangebot. Das ist ja eigentlich nur Werbung. Aber ich sage euch ehrlich, mich stört es. Wenn über mich klar wäre und bei den Firmen bekannt wäre, was der Joachim Stengler da alles gerne macht, was der für Hobbys hat und was der für E-Mails schreibt, mich würde das stören. Gläserner User. Jeder ist technisch aufzuspüren. Auch das Thema Social Networks geht in diese Richtung. Sowas wie SchülerVZ oder StudiVZ oder WKW und wie die ganzen Communities alle heißen. Es ist enorm spannend, was man da alles machen kann. Es macht super viel Spaß, wen man da alles treffen kann. Ich frage einfach mal in den Raum, wer von euch ist bei SchülerVZ oder StudiVZ? Das hatte ich mir so gedacht. Und die andere Hälfte ist bei WKW. Gut, es ist toll, wirklich. Ich bin da auch drin und ich finde es klasse. Aber ich muss euch echt warnen. Alles, was ihr da reinschreibt, ist öffentlich. Und eure Bilder und eure Adressdaten und eure Freundschaften, wen ihr kennt, das ist alles öffentlich, wenn ihr es entsprechend eingestellt habt. Und manche schreiben da sogar ihre Profile rein, ihre Telefonnummer und ihre Adresse und enorm viele Bilder von der letzten Party. Da ging es ein bisschen heftiger zu auf der Party und das liest man jetzt alles bei StudiVZ und kann die Bilder abrufen. Und wenn sich einer von euch dann mal bewirbt bei einer Firma, da schaut der Chef erstmal bei Google und bei StudiVZ und bei WKW, um den Menschen mal ein bisschen genauer kennenzulernen. Und er findet dann die ganzen Bilder von der letzten Party und die ist schon ein paar Jahre her. Inzwischen bist du ganz normal geworden und ja, aber die Bilder sind immer noch da drin. Oder was noch viel schlimmer ist, die Daten von dir sind dort offen. Und da kann man auch durchaus mal gucken, ja, wo ist denn der? Vielleicht kann ich den mal aufspüren. Möchte ich den vielleicht persönlich kennenlernen? Fange ich da mal oberflächlich eine Freundschaft an und habe was ganz anderes im Hinterkopf. Ich sag's mal vor allem in Richtung Mädels. Ich sag's mal vor allem in Richtung Teenie-Girls und noch jünger, Kinder, 10, 12, 14 Jahre, die auch da drin sind. Und die dort oftmals ganz belanglos und unbehelligt ihre Daten eintragen. Klar trage ich meine Handynummer ein, klar trage ich meinen Geburtstag ein und ein Bild von mir. Natürlich, damit meine Freunde auch sehen, wie ich aussehe. Vorsicht. Gib bitte möglichst wenig Daten von dir frei. Ich habe einen Clip dazu gefunden. Auch den möchte ich dir zeigen.
Did you ever die? Did you ever, ever die? Like you've never died before. Like you've never died before.
Ich glaube, den hatten wir schon, ne?
Schmidt, Peters, Janssen, Hermanns. Ist Ihr Sohn da?
Ja, der ist oben in seinem Zimmer. Kommt doch rein.
Hi, ist Klausi da?
Ja, der ist oben.
Dann gehen wir schon mal hoch. Ein paar neue Stellungen ausprobieren.
Ja, schön.
Cooler Location.
Wo ist Klaus?
Hier.
Guten Tag.
Ah, hallo.
Ist das die kleine Anna? Du hast aber einen niedlichen Hasen. Komm, ich zeig dir den richtigen Hasen.
Im wirklichen Leben würden sie ihre Kinder schützen. Dann machen sie es doch auch im Internet.
Okay, das ist ein bisschen überzogen, gebe ich zu. Aber das kann passieren, wenn man zu viele persönliche Daten freigibt. Daher, bei all diesen Datensammlungen, bei Social Networking, bei ICQ, bei Skype und wie sie alle heißen, Vorsicht bei persönlichen Daten. Ich find's klasse, was man machen kann, zweifelsohne. Aber bitte möglichst wenig persönliche Daten. Denn immer dran denken, die sind weltweit abrufbar, damit es uns nicht mal so geht, dass ungebetene Freunde kommen, nur weil sie deine Daten im Internet gefunden haben. Und der letzte Punkt, versteckte Gefahren. Gefahren, die man vielleicht gar nicht so auf Anhieb merkt. Was passiert mit mir im Unterbewusstsein? Zum Beispiel Verlust der realen Sicht der Dinge. Das Internet ist eine Welt für sich. Stichwort globales Dorf, Global Village. Die Welt rückt zusammen zu einem Dorf. Man kommuniziert über Länder- und Kontinentsgrenzen hinweg. Ganz normal, als wäre die Leute im Nachbarzimmer. Dadurch baut sich eine neue Welt und eine neue Weltsicht auf. Man kann im Internet alles machen. Man kann flirten, man kann Informationen bekommen, man kann spazieren gehen in der ganzen Welt. Ich sag mal, man kann wie im richtigen Leben leben. Dadurch baut sich eine neue Welt und eine neue Weltsicht auf. Das reale Bild der Welt wird verzerrt und es ist schwer zu trennen zwischen Vorstellung, zwischen virtueller Welt und realer Welt. Verlust der realen Sicht der Dinge. Ich kann nicht mehr unterscheiden, bin ich online, chatte ich gerade, rede ich im Internet mit jemandem oder stehe ich wieder mit beiden Beinen auf der Erde. Und dass im Internet oftmals ein etwas rauerer Umgangston ist, das ist ja uns bekannt. Und sowas überträgt sich aufs reale Leben. Und es ist schwer zu trennen, virtuelle Welt einerseits und reale Welt andererseits. Veränderung der Wertmaßstäbe. Was wir im Internet erleben, scheint uns wichtig und vor allem richtig zu sein. Was wir ständig im Internet erleben, das prägt uns. Bewusst oder unbewusst. Es wird völlig normal, dass das, was wir online sehen, ganz normal für uns ist. Und dadurch können sich die Wertmaßstäbe verändern von dem, was wirklich bedeutend, von dem, was erlaubt ist. Das, was wir an Werten in unserer Erziehung mitbekommen haben, in der Familie, in der Gemeinde, in der Jugendgruppe, das ist in uns angelegt. Und dann kommt man ins Internet und erlebt oftmals ganz andere Wertvorstellungen. Das kann an der guten Erziehung, das kann am guten Charakter kratzen. Nicht nur bei Jugendlichen, auch bei Erwachsenen. Es wird einfach normal, dass man diese Nacktbilder schaut, dass man Pornografie sieht. Die einfach auf den Bildschirm kommen, vielleicht gar nicht gewollt, gar nicht bestellt, aber sie kommen. Und es wird normal. Ich stumpfe ab. Ich bin nicht mehr erschreckt, wenn das auf meinem Bildschirm ist. Es wird normal, dass ich schreckliche Bilder, Gewaltszenen auf meinem Bildschirm habe. Und bin gar nicht mehr erschreckt, wenn ein Unfall passiert und das Realität ist. Meine Wertmaßstäbe haben sich verändert. Bewusst oder unbewusst. Stichwort Second Life, dieses zweite Leben, wo Menschen im Internet ein zweites Leben beginnen. Wer von euch ist in Second Life registriert? Klasse. Gut, nur einer, ich bin der andere. Ich musste nur einfach mal checken, wie das geht, ist klar. Aber ist gut, ihr braucht da gar nicht reinschauen. Second Life kommt aus USA. Ein zweites Leben. Man kann dort Männlein oder Weiblein sein. Man kann sein Aussehen so gestalten, wie man möchte und kann wirklich noch ein zweites Leben beginnen. Natürlich nur ein virtuelles Leben, aber in diesem virtuellen Leben, da bezahle ich dafür, dass mein virtueller Körper zum Friseur geht. Dann bezahle ich dafür, dass mein virtueller Körper Schuhe bekommt und so weiter. Auswirkungen auf unsere Wertmaßstäbe. Verwischung der Maßstäbe zwischen realer und virtueller Welt. Schädliche Inhalte. Es ist schlimm, was man im Internet findet an schädlichen Inhalten. Pornografisches, Pädophiles, Rechtsradikalismus, Gewaltverherrlichung, Anleitung zur Gewalt, zum Kleinkrieg, zum Bombenbau. Das prägt uns. Das prägt uns bewusst, das prägt uns aber oftmals ganz unbewusst. Und wir stumpfen ab, weil wir es gewohnt werden, mit diesen Inhalten umzugehen. Das ist keine Erfindung des Internets, diese schädlichen Inhalte. Die gibt es auch auf Papier. Aber normalerweise hat dieses Zeug, ich nenne es mal so, dieser Schmuddelkram nichts in meinem Büro, in meinem Wohnzimmer, in meinem Kinderzimmer oder wo eben mein Computer steht zu tun. Es hat auch mal da nichts verloren. Auf dem Monitor, da bekomme ich es präsentiert. Und egal, wo der steht. Stichwort Süchte. Auch das gibt es. Dass Menschen nicht mehr ohne können. Dass Menschen nur noch an technische, an mechanische Kommunikation gewöhnt sind. Und es gibt erste Chat-Entziehungskuren, wo Menschen nach und nach wieder daran gewöhnt werden, überhaupt sich real auszutauschen. Dass da noch einer im Raum ist, mit dem man ohne Tastatur reden kann. Ja, es wird dann behandelt wie eine Drogenentziehung, wo Menschen nach und nach wieder daran gewöhnt werden. Man kann dadurch durchaus süchtig werden, weil man ja fast alles hat. Nur wenn es dann mal nicht mehr da ist, dann merkt man, welche Abhängigkeit, welche Sucht man da in, auf welche Sucht man da hereingefallen ist. Merksatz: immer wieder prüfen, ob und inwieweit ich mich verändert habe. Vor allem unbewusst verändert habe. Da hilft es auch, wenn man andere fragt und sagt, hör mal, spiegel mir mal mein Verhalten. Hat sich was verändert? Bin ich anders geworden im letzten halben Jahr? Ich bin stärker im Internet, ich bin stärker in den Chats unterwegs. Hat sich da was verändert? Ein paar Link-Tipps, ein paar Praxistipps für euch, die ihr vielleicht mitschreiben könnt oder nachher von mir zugemeldet bekommt, wenn ihr wollt. Erklärung von Gefahren und mögliche Hilfe gibt es unter www.chattenohnerisiko.net. Chattenohnerisiko.net ist keine christliche, aber trotzdem eine gute Seite, wo nochmal auf die ganzen Gefahren beim Chatten hingewiesen wird. Ist gut für Jugendliche, ist gut für Erwachsene, ist auch für alle diejenigen, die Kinder zu erziehen haben, genau das Richtige. Der zweite Punkt, persönliche Daten sind persönlich. Sicherheitseinstellung hoch. Ich kann das immer nur wieder sagen. Ganz, ganz wichtig. Auch wenn es dann nicht mehr ganz so spaßig ist. Auch wenn man dann nicht mehr sagt, ach, ich sehe ja gar nicht, wie alt du bist. Ich sehe ja gar nicht, wo du herkommst. Ich sehe ja gar kein Bild von dir. Okay, verzichte auf das Bild. Schick es deinem Freund lieber per E-Mail. Aber nur deinem Freund. Und mach's nicht weltweit sichtbar. Es können dir dadurch wirklich Nachteile entstehen. Aktivierung von Filtern. Es gibt technische Möglichkeiten, um diese Risiken so einigermaßen einzugrenzen. Sowas findet man dann meistens unter dem Stichwort Kindersicherung. Lach jetzt nicht, weil Kindersicherung. Das ist auch für Erwachsene oder für Jugendliche ganz gut. Da werden pornografische Inhalte technisch herausgefiltert. Da wird Werbung herausgefiltert und versucht, rechtsradikale Inhalte entsprechend zu filtern. Es gibt keine 100%ige Sicherheit, aber selbst wenn mal 50 oder gar 80% weniger Pornografie im Internet wäre, das wäre ein Riesenfortschritt. Also, trau dich, geh auf kindersicherung-internet.de. Da gibt's Tipps, was kann ich technisch einstellen, um mich vor diesen Gefahren zu schützen. Klammer auf, das hilft auch Erwachsenen. Das hilft auch erwachsenen Männern und erwachsenen Frauen. Ich sehe ja so einige am Rand stehen, daher auch für sie ganz gut. Begrenzung der Online-Zeit. Macht es einfach. Das ist nicht kindisch. Das ist nicht Weichei. Klar, du weißt, wie viel gut für dich ist. Dann leg's fest. Dann stell dir diese Eieruhr ein. Da gibt es auch eine Software dafür, wo man das einstellen kann. Eine Stunde. Und da geht eine Warntafel auf. Die kannst du wegklicken und sagen, ach, was ein Quatsch. Du kannst sie aber auch ernst nehmen und sagen, stimmt, ich wollte nur eine Stunde. Was auch hilft für die ganze Familie, Computer an öffentlichem Ort. Wer sagt denn, dass der Computer auf dem Dachboden stehen muss? Oder im Keller? Oder was noch viel schlimmer ist, im Kinderzimmer? Hat keiner gesagt, ne? Muss nicht sein. Der kann da stehen, wo das Familienleben passiert, wo Menschen sich begegnen in der Familie, in der Küche, im Esszimmer oder im Wohnzimmer, wo immer ihr zusammen lebt. Das ist doch nichts Schlimmes. Man muss ja nicht jedes Wort mitlesen, was dein Bruder gerade seiner neuen Freundin schreibt. Man muss ja nicht jeden Satz mitlesen, den die Mama oder der Papa im Internet anschauen. Aber macht doch den Computer, mach Internet zu einem öffentlichen Ereignis. Jeder, der eine Zeitung liest, setzt sich ja auch nicht auf den Dachboden und sagt, hoch, der liest Zeitung. Nee, der sitzt da an seinem Notebook, an seinem Computer und der chattet und der surft. Das hilft den Jugendlichen, das hilft den Eltern, da kann man ein Auge aufeinander haben. Das fördert ein offenes Miteinander, das fördert offene Kommunikation in der Familie. Ich komme zum Abschluss und möchte noch ein paar Tipps weitergeben, ein paar Buchtipps, die genau zu diesem Thema passen. Zum Beispiel das Buch Der Feind in unseren Köpfen. Da geht es tatsächlich vor allem darum, um das Unterbewusstsein. Wie werden wir durch die Medien in unserem Unterbewusstsein beeinflusst? Das ist von Winfried Kuhn geschrieben, kommt aus dem Hensler Verlag, für 10,95 Euro dort zu kaufen. Vielleicht auch hier am Büchertisch oder online. Das zweite Buch heißt Kinder in der Mediengesellschaft. Ist von der Ellen Nesviodek-Martin, die eigentlich dieses Seminar hätte halten sollen. Da geht es um Kinder, da geht es aber genauso um Jugendliche, weil die Themen sind exakt dieselben. Sieht so aus, Kinder in der Mediengesellschaft, da geht es um Fernsehen, um Radio, da geht es aber vor allem auch um Online- und um Internetspiele. Auch das kommt aus dem Hensler Verlag und kostet 7,95 Euro. Und ein Buch, das jetzt im Herbst rauskommt, ich sage euch das schon mal, weil das wird genau zu diesem Thema sein. Es heißt Generation Online oder Generation Online, ist auch von Frau Nisviodek-Martin, wird so ähnlich aussehen wie dieses. Und es erscheint im Oktober 2008. Also wer das möchte, kann das dann ab Herbst vorbestellen, auch für 7,95. Genau diese Themen, die wir heute Nachmittag nur kurz anreißen konnten, sind dort in diesem Buch behandelt. Ich komme zum Schluss und fasse zusammen. Und immer lockt das Web. So sind wir eingestiegen. Es gibt enorm viele positive Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht, wie wir früher gelebt haben ohne Internet. Wie das ging, keine Ahnung, ging irgendwie. Aber es gibt tolle Möglichkeiten, wie man heute das Internet nutzen kann. Die gilt es zu nutzen. Es gibt enorm viele negative Möglichkeiten. Oder nennen wir es mal Risiken oder Gefahren. Ich habe jetzt mal 6 dieser Gefahren für euch heute Nachmittag zusammengetragen. Die muss man kennen, um sich und andere zu schützen. Für dich persönlich, aber vielleicht auch in deinem Jugendkreis, in deiner Familie oder in deinem Umfeld. Kennen, um sich und andere zu schützen. Und es gibt eine ganze Reihe an Herausforderungen. Das waren so Punkte, wo ich sagte, einerseits ja ganz positiv, auf der anderen Seite aber unglaublich schwierig, unglaublich kritisch, gerade persönliche Daten, spaßig, was man alles machen kann, auf der anderen Seite enorm kritisch. Es hängt viel davon ab, was ich daraus mache. Und deshalb ist gut, wenn ihr heute Nachmittag hier wart und euch diesem Thema angenommen habt und diese Punkte mitbekommen habt. Wenn ihr wollt, schicke ich euch gerne diese Folien zu, kommt einfach nachher auf mich zu, gib mir deine E-Mail-Adresse, ich schicke dir diese Folien gerne zu als PDF, dann kannst du es nochmal nachlesen. Mir ist bei der Vorbereitung auf das Thema heute Nachmittag ein Vers aus der Bibel in die Hand gekommen, steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Da sagt der gute Paulus schon damals, prüft alles und das Gute behaltet. Ja, das Internet kann krank machen. Ja, der Computer kann krank und vor allem süchtig machen. Paulus sagt nicht, lass bloß die Finger davon. Und er sagt, das, was gut ist, das, was sinnvoll ist, das, was man einsetzen kann, das nutzt. Der Vers steht im etwas anderen Zusammenhang, geht da um die Prüfung der prophetischen Rede, aber ich glaube, es bringt so unser Thema heute Nachmittag nochmal auf den Punkt. Paulus sagt nicht, sei dagegen, gegen alles. Er sagt auch nicht, macht alle Trends froh mit, sie sind ohnehin von Gott, sondern er sagt, nee, Kopf einschalten, prüfen, auch anhand der Bibel, anhand der eigenen Erkenntnis, prüfen auch durch Korrektur von anderen. Das, was sinnvoll ist, was gut ist, das behaltet. Ich möchte euch zum Abschluss noch anbieten, so ein Seminar, so ein Vortragsabend, so ein Gemeindeabend, könnt es auch in eurer Gemeinde geben. Wir sind gern bereit, auch in eure Gemeinde zu kommen. Informationen über Chancen und Risiken im Internet. Auch die Möglichkeiten, die man als Christ hat, welche evangelistischen Möglichkeiten es durch das Internet gibt, aufzuzeigen. Auch um Medienkompetenz zu fördern, um auf diese Themen, die wir heute Nachmittag nur kurz anreißen konnten, noch verstärkt einzugehen. Gerne als Gemeindeabend, Gottesdienst, Hauskreis oder Jugendkreis. Wenn ihr Interesse habt, Anfragen direkt an mich per E-Mail joachim@stengle.de. Dort bekommt ihr dann auch Antwort, wenn es mal für euch was wäre in der Gemeinde. Das war's. Herzlichen Dank fürs Kommen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps geben für eure eigenen Surf-Trips und auch vielleicht, wenn ihr im Jugendkreis oder in der Familie euch um das Thema kümmert. Vielen Dank fürs Kommen und ja.